HR Info Wirtschaft.
Den Deutschen kommt ihr Gründergeist abhanden. Heute kann sich nur noch ein Viertel aller Erwerbstätigen vorstellen, mal ein eigenes Unternehmen zu gründen. Klingt viel, aber im Jahr 2000 träumte noch fast jeder Zweite davon, sich selbstständig zu machen, hat die staatliche Förderbank KfW herausgefunden. Und immer weniger setzen ihren Traum am Ende auch um. Die Zahl der Unternehmensgründungen ist in den letzten Jahren immer weiter zurückgegangen. Dabei sind neue, junge Unternehmen gerade im technischen und digitalen Bereich wichtig für unsere Wirtschaft. Ein Lichtblick ist die Start-up-Szene, die auch in Deutschland immer mehr wächst. HR Info Wirtschaft mit Vanessa Rothe. 48.000 neue Gewerbe wurden im vorigen Jahr nach Zahlen des Statistischen Landesamts in Hessen angemeldet. 2008, vor 10 Jahren, waren es noch fast 63.000. Diese Gewerbeanzeigen geben nur eine grobe Richtung vor. Aber auch wenn man darauf schaut, welche dieser Anmeldungen eine richtige Unternehmensgründung war, wird der Abwärtstrend deutlich. 2018 wurden deutschlandweit 155.000 Unternehmen gegründet. Vor 10 Jahren waren es noch 60.000 mehr. Die Zahl der Gründungen erfasst regelmäßig unter anderem das Leibniz-Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung ZEW in Mannheim. Ich habe ZEW-Wissenschaftler Johannes Bersch gefragt, wie sich die Zahl der Gründungen entwickelt hat.
Was sich auf jeden Fall verändert hat, ist, dass die allgemeine Gründungstätigkeit seit Jahren rückläufig ist. Die ist schon seit 1990, hat die sich quasi halbiert nach den Zahlen, die wir berechnen. Also noch 1990 hatten wir ungefähr 300.000 Gründungen nach unseren Berechnungen. Und das ging eigentlich mehr oder weniger kontinuierlich über die letzten, ja, das sind dann schon 30 Jahre fast zurück. Da gab es einige Ausreißer, wie zum Beispiel 2004, 2005 kam die Ich AG, das hat noch so einen kleinen Boost gegeben. Oder auch in den Krisenzeiten, wo tendenziell natürlich die Beschäftigungsmöglichkeiten bei etablierten Unternehmen nicht ganz so gut sind. Aber ganz generell hat sich diese Gründungstätigkeit in den letzten Jahren stark zurückgegangen. Und so ungefähr in den letzten 5, 6 Jahren sehen wir eigentlich fast keine Bewegung mehr. Also es bleibt eigentlich relativ konstant auf einem niedrigen Niveau, wenn man so will, bei ungefähr 160.000 Gründungen. Und wir beobachten schon aber auch am aktuellen Rand, dass die Gründungstätigkeit, zumindest scheint das jetzt so, noch weiter zurückgeht.
Haben Sie denn da Unterschiede festgestellt, bevor wir auf die Ursachen eingehen, was die einzelnen Branchen angeht?
Ganz allgemein geht die Gründungstätigkeit eigentlich in allen Branchen zurück. Aber wir haben jetzt auch in der aktuellen Studie herausgefunden, dass insbesondere auch in Hochtechnologiebranchen, also in den forschungsintensiven Wirtschaftszweigen der Industrie und auch in den technologieintensiven Wirtschaftszweigen der Dienstleistungen, die Gründungen stark zurückgegangen sind. Und das könnte insbesondere auch bedenklich sein.
Was sind das denn dann für Unternehmen und für Industriezweige? Wie zeichnen die sich aus und was sind das dann für Unternehmen, die in diesem Bereich gegründet werden?
Na, üblicherweise haben Politiker starkes Interesse an diesen forschungs- und wissensintensiven Gründungen, weil dies genau die Unternehmen sind, von denen man zumindest glaubt, dass sie Innovationen in den Markt einbringen. Diese Vermutung ist nicht ganz unbegründet, das liegt nämlich schon allein an der Definition, denn diese Unternehmen sind deshalb forschungs- und wissensintensiv, weil sie Forschung und Entwicklung betreiben. Wir teilen zum Beispiel Industrieunternehmen, die mehr als 7% ihres Jahresumsatzes in Forschung und Entwicklung investieren, die teilen wir in Unternehmen der Spitzentechnologie ein. Oder Unternehmen, die zwischen 2,5 und 7% ihres Umsatzes in Forschung und Entwicklung investieren, die teilen wir in die Hochtechnologiebranche ein. Also das sind Unternehmen, die wirklich große Mengen Geld sozusagen jedes Jahr investieren, um bessere Produkte, bessere Prozesse hervorbringen zu können. Und deswegen sind sie ja auch so wichtig für diesen Wandel in der Volkswirtschaft.
Und was ist mit Unternehmen zum Beispiel, die jetzt eine technische Dienstleistung anbieten, wenn ich jetzt zum Beispiel an App entwickeln oder so denke, weil diese Start-ups sind ja eigentlich auch wichtig für den technologischen Wandel in Deutschland?
Unbedingt. Man kann ja auch Technologien nicht mehr so eng fassen, dass damit nur Unternehmen des verarbeitenden Gewerbes gemeint sind. Ich glaube, jeder weiß mittlerweile, dass eigentlich die große Revolution ja im Bereich der digitalen Unternehmen stattfindet. Das sind häufig Dinge, die werden mit dem IT-Sektor sozusagen in Verbindung gebracht, denn da ist, glaube ich, gerade aktuell die größte Dynamik drin. Also auch diese Unternehmen sind natürlich von einer ganz hohen Bedeutung für einen Industriestandort Deutschland.
Und wie haben sich jetzt insgesamt in diesen beiden Bereichen forschungsintensive Industrieunternehmen bzw. Technologiedienstleister, wie haben sich da die Gründungszahlen entwickelt?
Also was wir generell beobachten ist, dass die Gründungszahlen in den technologieorientierten Dienstleistungen nicht so stark zurückgehen. Wir sehen sogar am aktuellen Rand, dass eine kleine Steigerung da ist nach den neuesten Zahlen, während in den forschungsintensiven Wirtschaftszweigen der Industrie, also der Spitzentechnologie und der Hochtechnologie, die Gründungszahlen weiter zurückgehen. Also da ist schon eine andere Dynamik drin, die natürlich auf die Natur sozusagen dieser Gründung zurückzuführen sein könnte.
Und wenn man jetzt mal auf diese Gründungen eingeht, sage ich jetzt mal die klassischen Unternehmensgründer, also vielleicht jemand, der ein Café gründet oder ein Friseur, der sich selbstständig macht oder eine Bäckerei. Wie hat sich denn da die Gründungstätigkeit entwickelt?
Also ich hatte ja eingangs gesagt, dass sich ja eigentlich in fast allen Branchen die Gründungstätigkeit verringert hat. In den letzten Jahren war es ja so, dass die Konjunktur sehr gut war, die Lage am Arbeitsmarkt war gut, deswegen gab es sowohl für Geringqualifizierte gute Beschäftigungsmöglichkeiten, die Arbeitslosigkeit war gering, also diese Gefahr sozusagen keine Stelle zu bekommen, es gab sozusagen adäquate Beschäftigungsmöglichkeiten, aber auch für Hochqualifizierte gab es attraktive Konditionen in etablierten Unternehmen. Aber wenn wir jetzt besonders auf diesen Sektor der unternehmensnahen Dienstleistungen, der konsumnahen Dienstleistungen, was Sie gerade genannt haben, also Cafés, Reinigungsdienst und so weiter, darauf eingehen, also die Gründungen in diesem Bereich sind in den letzten Jahren stark zurückgegangen. Das wäre dann aber auch nicht notwendigerweise etwas Schlechtes.
Weil Sie sagen, das liegt vor allem daran, dass es auf dem Arbeitsmarkt so gut aussieht, wenn man dann nicht die Notwendigkeit hat, sich selbstständig zu machen.
So ist es, genau. Also Selbstständigkeit ist nicht immer nur eine Opportunität. Es kann sie natürlich sein und für viele Menschen ist das auch wichtig, dass sie ihr eigener Chef sind. Das sehen wir auch in Umfragen. Aber gerade in diesen Bereichen ist es natürlich häufig auch eine Notwendigkeit.
Wenn Sie sich jetzt diejenigen anschauen, die tatsächlich eher im technologischen Bereich sich bewegen und eine Geschäftsidee zum Beispiel haben, was sind denn da Ihrer Meinung nach die häufigsten Gründe, warum man sich dann doch nicht überwindet, ein Unternehmen zu gründen?
Eine Selbstständigkeit einzugehen bedeutet immer ein Risiko. Ich muss mich zum Beispiel um Altersvorsorge Gedanken machen. Ich muss mir um Krankenversicherungen Gedanken machen und solche Dinge. Es ist einfach ein größeres Risiko, als jetzt in eine abhängige Beschäftigungsmöglichkeit hineinzugehen, in denen es aktuell gute Bedingungen gibt. Es gibt attraktive Konditionen, es gibt Sicherheit, es gibt auch die Möglichkeit, spannende Dinge zu tun. Insofern kann man das den jungen Menschen jetzt auch nicht wirklich nachsehen, dass sie dieses hohe Risiko, was natürlich damit schon verbunden ist, direkt eingehen.
Sie schauen vor allem auf Unternehmen im technischen Bereich, die zum Beispiel technische Dienstleistungen und so weiter anbieten. Warum ist das Ihrer Meinung nach so wichtig für eine Volkswirtschaft, dass es hier viele Unternehmensgründungen gibt?
Ja, das ist deshalb wichtig, weil diese Unternehmen Impulse setzen. Und diese Unternehmen treten in Konkurrenz zu den etablierten Unternehmen, die spezialisiert sind in gewissen Produkten oder Prozessen, auf dem Weltmarkt möglicherweise auch führend sind. Und diese jungen Unternehmen, die treten in Konkurrenz zu diesen etablierten Unternehmen mit womöglich besseren Produktangeboten und dadurch zwingen sie sozusagen auch die etablierten Unternehmen dazu, weiterzugehen, einen Schritt weiter zu denken, auch selbst besser zu werden. Junge Unternehmen, das ist auch eines der Ergebnisse, was wir in unserem Bericht sozusagen hervorgehoben haben, die haben es zum Beispiel leichter, sich in der Digitalisierung zurechtzufinden, denn die haben einfach geringere Anpassungskosten, die haben noch keine großen Maschinenparks, sie haben in der Regel auch ein jüngeres Personal, das ein bisschen dynamischer ist, sie haben keine langfristigen Verträge, die sie abarbeiten müssen. Viele von den Gründern sind ja auch jünger, haben sozusagen schon von Kindesbeinen an mit digitalen Technologien zu tun gehabt. Insofern fällt es ihnen leichter, sich an diese Neuerung anzupassen und können sozusagen mit einer neuen Dynamik in diesen Markt eintreten und dadurch halt auch entsprechend innovativer sein.
Können Sie da mal so ein paar Beispiele nennen, was Sie sich davon erhoffen, welche Entwicklungen diese Unternehmen anstoßen könnten zum Beispiel?
Man sagt ja immer, dass Startups, dass man nicht genau weiß, welche Rolle die im Innovationssystem spielen, weil sie sind schlechter vernetzt oder schlechter kapitalisiert oder sie können nicht so gut entlohnen, aber sie haben vielleicht die Möglichkeit, schneller auf Technologien aufzuspringen. Ne? Und wenn wir uns die Gründungslandschaft anschauen, dann sind da viele Unternehmen dabei, die machen Smart Tech oder Fintech oder IoT, Dinge, also Internet of Things. Oder gerade das Thema Green Tech spielt eine enorme Rolle, auch in den letzten Jahren.
Also Green Tech?
Green Tech im Sinne von umweltfreundlichen Technologien oder umweltfreundlichen Prozessen. Das ist deshalb wichtig, weil wir vor zwei großen Herausforderungen stehen. Und diese Herausforderungen sind meiner Meinung nach die Digitalisierung auf der einen Seite und die, ich nenne das jetzt mal Dekarbonisierung auf der anderen Seite, also die Erreichung einer klimaneutralen Volkswirtschaft, auf die wir ja hinaus wollen. Und in der aktuellen Verfassung sehe ich nicht, dass die etablierten Unternehmen perfekt darauf vorbereitet sind, weil sie natürlich, sowohl was die Digitalisierung angeht, viele veraltete Prozesse haben, ein älteres Personal, vielleicht eine IT-Abteilung, die schon seit 30 Jahren, ich will jetzt nicht sagen das Gleiche macht, aber sozusagen eingespielte Prozesse hat. Auf der anderen Seite haben viele, gerade viele Industrieunternehmen, große Maschinenparks, auf die sie Abschreibungen zu tätigen haben, also die vielleicht sehr klimaschädlich sind, sehr energieintensiv. Und da können Startups mit ihrem, ja, mit ihrem frischen Blick sozusagen oder auch mit ihren technologischen Möglichkeiten, die nicht verstellt sind von diesen Investitionsbarrieren, die vielleicht bei etablierten Unternehmen so vorhanden sind, können da einen großen Beitrag leisten, unsere Volkswirtschaft da auf den richtigen Pfad zu bringen.
Johannes Bersch vom ZDW in Mannheim über die Zahl der Gründungen und wie wichtig neue Unternehmen gerade im technologischen Bereich sind.
HR Info Wirtschaft.
Sein eigener Chef sein, etwas auf die Beine stellen, Anerkennung für seine Idee bekommen, finanziell erfolgreich werden. Sich selbstständig machen hat Vorteile, doch dorthin zu kommen ist oftmals ein steiniger Weg. Eine häufige Barriere ist die Finanzierung. Rund 17% aller Gründer geben nach einer Umfrage der KfW an, Schwierigkeiten bei der Finanzierung ihres Unternehmens zu haben. Vor einigen Jahren waren es noch deutlich weniger, was auch daran liegt, dass inzwischen mehr Kapital notwendig ist. Staatliche Gründerprogramme können hier helfen. Jutta Nieswand hat 3 studentische Gründer getroffen, die gerade dabei sind, ihr eigenes Unternehmen an den Start zu bringen.
Die Virtual Reality Brille gibt nur ein leises Geräusch von sich. Dabei setzt sich ihre Software mit sehr lauten Tönen auseinander. Alexander Pfaff, der an der Frankfurt School of Applied Sciences Maschinenbau studiert hat und Mitgründer des Startups Ara Augmented Reality Acoustics ist, erläutert.
Es gibt ja viele große Baumaschinen, die sehr, sehr laut sind, teilweise gefährlich laut. So gibt es in der EU viele Gesetze, die sagen, wir müssen die Lautstärke dieser Geräte limitieren. Und dafür muss man aufwendige akustische Messungen durchführen.
Diese Messungen sollen nun stark vereinfacht und beschleunigt werden, mithilfe neuer Software auf der Virtual Reality Brille. Ein Beispiel.
Der TÜV muss ja große Anlagen, beispielsweise ein Müllauto oder ein Rasenmäher, vermessen und muss dann beispielsweise 19 Mikrofone halbkreisförmig um das Messobjekt ausloten. Und dafür braucht man in der Praxis sehr, sehr viel Zeit.
Die Idee dazu ist in der Bachelorarbeit entstanden, die Christopher Morschel, der andere Mitgründer des Startups, an der Frankfurt University of Applied Sciences geschrieben hat.
Die Brille guckt sich die Umgebung an mit 4 Kameras, die die Brille nutzt, um eigene Objekte oder in dem Fall die Mikrofonpositionen in diesem Raum fest zu verankern.
Holger Marschner, Professor für Fahrzeugtechnik und Akustik, steht den Start-up-Gründern als Experte zur Seite.
Das Ganze ist auch eingebettet in verschiedene Forschungsprojekte. Wir haben einige Projekte zu diesem Thema laufen, aber die Hochschule hat keine Intention, das zu vermarkten und damit Geld zu verdienen. Und deshalb unterstützen wir das natürlich sehr, weil das eine Win-Win-Situation für alle darstellt, wenn dann so eine Ausgründung passiert.
Mit zum Gründungsteam gehört Elisabeth Kunz. Sie hat Wirtschaftswissenschaften an der Goethe-Universität studiert.
Wir haben noch nicht gegründet, weil wir noch Gelder brauchen vor allem. Und dafür wollen wir ein Exist-Gründerstipendium beantragen. Da werden wir für ein Jahr gefördert und bekommen Sachmittel. Und jeder von uns bekommt dann sein Gehalt für ein Jahr ausgezahlt.
Immerhin haben die 3 einen Business Angel, also einen erfahrenen IT-Unternehmer, der sie bisher beraten und finanziell unterstützt hat. Und sie haben auch schon Stipendien und Preise erhalten. Doch das ist auch nicht immer leicht gewesen, sagt Alexander Pfaff.
Der Weg zur Finanzierung, auch gerade zu öffentlichen Geldern, ist gut, dass der da ist, doch die Hürden sind sehr, sehr hoch. Der Exist-Antrag, den wir jetzt in Kürze stellen möchten, wir wissen es nicht, ob er durchgeht. Die Vorbereitung war sehr, sehr intensiv. Man musste mehr oder weniger Vollzeit für die Erstellung dieses Antrags arbeiten. Also dort könnte man es eventuell schlanker gestalten.
Das hätte es ihnen leichter gemacht, meint er, sich auf die Entwicklung ihres Produktes zu konzentrieren. Doch alle 3 sind nach wie vor überzeugt von ihrer Idee.
Vom Studenten zum Jungunternehmer gar nicht so einfach in der Praxis, wie Jutta Nieswand am Beispiel von Frankfurter Studenten berichtete. Junge, innovative Unternehmen, Start-ups können große, etablierte Firmen dazu anregen, sich weiterzuentwickeln. Daher gibt es auch in Deutschland längst einen Wettbewerb um sie. Während die Gründungen insgesamt zurückgehen, erlebt die Start-up-Szene einen kleinen Boom. In Frankfurt etwa wurde vor rund 3 Jahren das Tech-Quartier gegründet. Dafür hatte sich vor allem die Landesregierung eingesetzt. Das Ziel? Junge digitale Unternehmen nach Hessen zu locken, vor allem aus der Finanzbranche, die sogenannten Fintechs. Ich habe mit Sebastian Schäfer gesprochen, dem Geschäftsführer. Und ich habe ihn gefragt, wie so ein Tech-Quartier dabei helfen kann, Gründungen gerade im digitalen Bereich anzuregen.
In allererster Linie versuchen wir, Gründer mit Kunden, mit Unternehmen zusammenzubringen. Wir versuchen ihnen aber auch eine Plattform zu bieten, wo sie eben auch einfacher Investoren an mögliche Mitarbeiter herantreten können.
Und wie funktioniert das in der Praxis? Also bei Ihnen sind dann zum Beispiel Start-ups Mieter, da sind aber auch traditionelle Unternehmen Mieter, so wie ich das verstanden habe. Wie läuft das in der Praxis ab?
Ein Teil unseres Angebots ist tatsächlich die Vermietung von Arbeitsplätzen oder auch von Büros. Dort haben wir eben junge Unternehmen, Startups, Fintechs, aber auch größere Unternehmen, die beispielsweise ihre Innovation Labs dann bei uns haben.
Muss ich mir das einfach so vorstellen wie ein Großraumbüro?
Nee, tatsächlich bieten wir die gesamte Bandbreite. Wir haben Open Space, also sozusagen der offene Bereich, wo man sich Einzelarbeitsplätze auch anmieten kann. Dann haben wir aber auch die privaten Büros. Wir haben auf unserer Fläche aber auch noch zahlreiche Eventbereiche, Workshop-Bereiche, wo wir dann eben eigentlich auch das Herz des Tech-Quartiers haben, nämlich mit unseren ganzen Netzwerkveranstaltungen, unseren Bootcamps, Acceleratorenprogrammen etc. Ein Acceleratorprogramm ist in der Regel ein mehrmonatiges Programm, wo man jungen Unternehmen mit Mentoren, mit wertvollen Kontakten in die Industrie sozusagen bei der Geschäftsentwicklung hilft. Davon haben wir viel mehr Beispiele noch, ne? Also die EY Startup Academy hilft beispielsweise den Unternehmen.
EY ist ein Unternehmensberater.
Unternehmensberater, auch einer unserer Partner, wo 7 bis 10 Unternehmen tatsächlich mit zahlreichen Workshops viel Unterstützung gegeben wird, rund um das Thema Steuern, Recht, ja, wie baut man einen Businessplan, wie findet man Investoren. Also alles Themen, worum sich ein Gründer eigentlich gar nicht kümmern sollte, weil er sich total auf den Kunden, ja, und die Produktentwicklung fokussieren sollte. Und so helfen wir durch sozusagen das Tech-Quartier und seine Partner.
Was bringt das den Unternehmen, die da sind, in der Praxis wirklich?
Jetzt muss man nochmal unterscheiden. Das eine ist sozusagen unser Raumangebot. Klar, ein Arbeitsplatz mit flexiblen Vertragsbedingungen, monatlich kündbar in der Regel, ist natürlich ein Riesenvorteil, weil für junge Unternehmen, die manchmal gar nicht jahrelang planen können, ist das eine Riesenerleichterung. Zum Zweiten, und ich glaube, da wird es dann wirklich spannend, die Zusammensetzung der Community. Wir wählen unsere Mitglieder aus. Also es ist nicht so, dass man einfach ins Tech-Quartier laufen kann und sagen, ich würde gerne einen Arbeitsplatz haben, sondern man bewirbt sich. Und wir schauen uns dann einfach an, ob das ein vielversprechendes, wachstumsorientiertes, innovatives Unternehmen ist, was auch gut in unsere Community passt. Und diese Vorauswahl ist, glaube ich, ganz wichtig, dass der Austausch auf der Fläche im Tech-Quartier dann auch interessant ist.
Und wie sieht dann zum Beispiel in der Praxis so eine Zusammenarbeit aus? Haben Sie da so ein paar Beispiele von erfolgreichen Kooperationen, von denen Sie denken, dass sie auf eine andere Art und Weise vielleicht nicht so zustande gekommen wären?
Es gibt zahlreiche Beispiele, wie sich Unternehmen, junge Unternehmen, aber auch junge und etablierte Unternehmen ganz zufällig beispielsweise bei uns an der Bamble Bar getroffen haben, sich ausgetauscht und gesagt, Mensch, da müssen wir mal drüber reden, vielleicht können wir da was zusammen machen. Es gibt aber auch den Weg, und das ist das, was wir vor allem dann verantworten, das Ganze systematisch zusammenzubringen. Also eines unserer Angebote, gerade für die etablierten Unternehmen, ist nach spannenden Technologielösungen zu suchen. Das heißt, die können kommen und sagen, wir haben ein bestimmtes Problem. Wir suchen in dem Bereich, suchen wir nach innovativen Ansätzen. Und dann machen wir uns auf, einmal in unserer Community, die ja jetzt auf über 300 Startups gewachsen ist, aber auch darüber hinaus danach zu suchen, wie wir es jetzt mit verschiedensten Kunden auch gemacht haben, aus unterschiedlichen Branchen, bringen wir dann die Startups nach Frankfurt zu uns ins Tech-Quartier und stellen die denen vor. Und sehr häufig ergibt sich dann aus so einem ersten Business-Speed-Dating, so einer ersten Vorstellung, dann ein Folgegespräch bzw. Folgeprojekte, wo es dann wirklich darum geht, gemeinsam Pilotprojekte aufzusetzen. Manchmal nur zwischen einem Startup und einem Unternehmen, aber manchmal auch zwischen mehreren Startups, weil alle Startups einen gewissen Teil der Lösung anbieten. Das Ganze sozusagen zu initiieren, zu begleiten, das ist das, wofür das Tech-Quartier heute eben auch steht.
Nun wird viel darüber geredet, dass in Deutschland weniger Unternehmen gegründet werden. Das ist die ganzen Jahre über rückläufig. Würden Sie denn sagen für Ihren Bereich, dass Sie das nicht bestätigen können?
Es gibt eben Zahlen, die das nicht belegen, ja, oder die man anders interpretieren kann. Wir erleben 2019 ein Rekordjahr, was Venture Capital, also Risikokapital, anbelangt. Da sehen wir unglaublich viel Aktivität. Vieles konzentriert sich tatsächlich auf Berlin, aber der Trend, der betrifft ganz Deutschland. Also insofern kann man das da nicht bestätigen. Und zum Zweiten gibt es durchaus Zahlen, die darauf hinweisen, dass in dem Segment, in dem Startup-Segment innovativer, wachstumsorientierter Unternehmen, dass dort die Anzahl auch der Chancengründer sozusagen steigt.
Und woher kommt denn dieses Risikokapital? Wer stellt das bereit?
Das kommt häufig von Privatinvestoren, aber zunehmend, und das ist auch wieder ein Rekord ja für das gesamte Corporate Venture Capital, zunehmend eben auch von den etablierten Unternehmen, ja, die eigene Fonds aufsetzen und investieren. Und das hat natürlich nochmal sehr viel Liquidität in den Markt gebracht. Ansonsten sehen wir auch eine rege Aktivität an Neugründungen von Fonds. Familienunternehmen steigen ein und investieren.
Also so mittelständische Familienunternehmen?
Ja, also da gibt es gerade in den letzten Jahren einen ganz starken Trend, sich stärker auch in der Startup-Szene umzuschauen.
Das ist dann wahrscheinlich so eine Win-Win-Situation, ne? Also ich meine, die Unternehmen machen das ja wahrscheinlich nicht aus reiner Nächstenliebe, oder?
Nee, es ist aus mehreren Gründen, ja. Zum einen sicherlich aus strategischen Gründen. Zum anderen aber auch aus rein finanziellen Gründen. Häufig dient so ein Fonds als ein interessantes Scouting-Vehikel. Also dass man einfach schaut, was so am Markt passiert und da möchte man einfach mit dabei sein. Also wenn wir in unserem Partnernetzwerk uns die Fonds anschauen, dann haben wir Commerz Ventures.
Auch Commerzbank dann.
Genau, der Commerzbank. Dann haben wir den Main-Inkubator auch von der Commerzbank. Ja, wir haben den DB1 Venture Fonds von der Deutschen Börse, wir haben Visa, haben alle ihre Fonds, wo sie investieren. Und das ist ein wichtiger Teil des Risikokapitalmarkts.
Aber da geht es dann auch darum, dass die Unternehmen wahrscheinlich auch von der Technologie profitieren wollen, die da möglicherweise entwickelt wird.
Richtig, deswegen meinte ich aus strategischen Gründen, tatsächlich schauen sie sich dann auch ganz gezielt und manche investieren nur in strategische Ziele, weil sie eben sagen, damit können wir unser Kerngeschäft, damit können wir wirklich direkt auch unser Unternehmen sozusagen verstärken.
Mhm. Nun bekommen Sie ja in der Praxis sehr viel mit von den Gründern, was die auch für Schwierigkeiten haben. Was erleben Sie da? Was ist so für die meisten, wenn Sie jetzt eine Geschäftsidee haben und dann die Umsetzung, Ihrer Meinung nach die größte Herausforderung?
Es gibt so viele Herausforderungen. Das fängt häufig damit an, ne, sein Team erstmal richtig aufzustellen, ja, die richtigen Mitgründer, ja, vielleicht die ersten Mitarbeiter zu finden, dann den Produkt-Market-Fit hinzubekommen, also auch die erste Validierung am Markt hinzubekommen. Und wenn man das geschafft hat, ja, sicherlich auch, ne, das Kapital, ja, für das Wachstum, ja, zu bekommen und dann auch wirklich ein funktionierendes Unternehmen aufzubauen. Aber ich vermute, für die Gründer ist das natürlich auch der eigentliche Reiz.
Nun sagen ja Leute, die sich damit beschäftigen, dass in Deutschland so ein Sicherheitsdenken vorherrscht, gerade auch bei Leuten, die von der Universität kommen, lieber den gut bezahlten Job in einem mittelständischen Unternehmen annehmen, statt vielleicht dieses Risiko einzugehen, sich selbstständig zu machen. Erleben Sie das auch in Ihrem Umfeld oder können Sie das nicht bestätigen?
Wenn man Dinge nicht ausprobiert oder nicht genau weiß, worum es eigentlich geht, ist man grundsätzlich risikoaverser, unsicherer, weil man damit nicht so viel anfangen kann. Wir haben, Thomas, mein Geschäftspartner, mein Geschäftsführerkollege und ich haben lange Jahre an der Goethe-Universität auch unterrichtet, eine eigene Entrepreneurship-Vorlesung gehabt und unsere Erfahrung war, dass es sehr häufig einfach nur dieses Vermitteln von Entrepreneurship-Wissen, von Vorbildern, von interessanten Geschichten dazu beigetragen hat, dass die Studierenden gesagt haben, Mensch, davon haben wir noch gar nicht gehört. Das interessiert uns. Und wenn man ihnen dann die Möglichkeit gibt, im Rahmen eines Seminars, im Rahmen einer Vorlesung auch an eigenen Geschäftsideen zu basteln, das Ganze mal selber auszuprobieren, erste Kundenkontakte aufzubauen, erste Ideen sozusagen zu validieren, sich Feedback einzuholen, da merkt man, eigentlich kann das auch Spaß machen. Und das ist ja, was wir von vielen Gründern auch sehen. Wenn man einmal in der Szene war, möchte man ja gar nicht mehr raus.
Vielen Dank, Sebastian Schäfer, Geschäftsführer des Frankfurter Tech-Quartiers. In Deutschland werden immer weniger Unternehmen gegründet. Aber gerade bei den Startups gibt es auch positive Entwicklungen. Das war HR Info Wirtschaft mit Vanessa Rothe, auch als Podcast unter hrinforadio.de oder in der ARD Audiothek.